Flux FM Spreeblick.
Pop, Politik, Position.
Als Kind ist sie unfreiwillig bei den Zeugen Jehovas. Dabei wollte sie lieber etwas über Dinosaurier und das Weltall lernen. Heute klärt sie über Verschwörungstheorien auf und hat die gemeinnützige Organisation Der Goldene Aluhut gegründet. Zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick, Julia Silberberger. Julia Silberberger wird 1981 in Ludwigsburg geboren. In ihrer Kindheit ist sie fasziniert von Naturwissenschaften und will Astrophysikerin werden. Kurze Zeit später, mit 9 Jahren, findet sie sich bei den Zeugen Jehovas wieder. Sie darf kein Star Trek mehr gucken, muss die Bibel studieren und ein gottesfürchtiges Leben führen. Ihr rebellischer Geist lässt sich aber nicht unterdrücken. Mit 20 schafft sie den ersten nennenswerten Absprung aus der Sekte und flieht nach Berlin. Nach einem Burnout beginnt für sie die Sektenausstiegstherapie und damit ein neues Leben. 2012 erfährt sie von der Verschwörungstheorie die BRD GmbH. Sie besorgt sich Infos und kommt zum Schluss: alles Quatsch. 2 Jahre später gründet sie den Goldenen Aluhut. Der ist mittlerweile eine Instanz bei der Aufklärungsarbeit über Verschwörungstheorien und Sekten. Heute bei Flux FM Spreeblick mit Johnny Häusler, Julia Silberberger.
Herzlich willkommen bei Flux FM Spreeblick, eurer Lieblingssendung jeden Sonntag zu hören von 10 bis 12 Uhr, am Montag die Wiederholung ab 22 Uhr. Und danach das Ganze im Internet zu hören. Da wir aber nicht YouTube sind, haben wir da immer noch so ein bisschen Probleme mit der GEMA, beziehungsweise nicht nur wir als Flux FM, sondern natürlich alle, die Podcasts oder ähnliche Aufzeichnungen ins Internet stellen. Deswegen dann im Netz, also ohne Musik zu hören. Aber die spannenden Gespräche, die wir heute führen mit Julia Silberberger, und mein Name ist Johnny Häusler. Tachchen.
Hallo Berlin.
Guten Tag, wir sind gekommen, um mit Ihnen über Chemtrails zu reden. So könnten wir diese Sendung anfangen, denn wir reden über den goldenen Aluhut mit dir, den du mitgegründet hast oder alleine gegründet hast?
Alleine gegründet habe.
Jetzt musst du natürlich erstmal erklären, was der goldene Aluhut, warum Aluhut, die sich nicht so oft mit Verschwörungstheorien beschäftigen müssen oder wollen, kriegen das vielleicht nicht zusammen. Also ich glaube, so diesen Aluhut musst du ein bisschen erklären und dann, was eure Organisation, Aktivistengruppe, wie würdest du es nennen?
Wir sind eine gemeinnützige Organisation tatsächlich.
Okay. Was sie so treibt und macht.
Ja, der Aluhut kommt so ein bisschen aus der Popkultur. Vielleicht haben wir alle den Film Science gesehen, wenn sie sich Aluhüte aufsetzen, dass die Aliens ihre Gedanken nicht lesen. Tatsächlich stammt er aus einer Literatur, so frühes 20. Jahrhundert, aus dem Roman, hat einer wirklich einen Aluhut erfunden in einem Roman, damit eben die Gedanken nicht gelesen werden können. Das hat sich dann etabliert und ist jetzt so zum geflügelten Wort geworden für jeden Verschwörungstheoretiker, der Angst davor hat, dass Mind Control betrieben wird, die Regierung ihn beeinflusst oder die Medien oder wie auch immer, ne? dann glüht der Aluhut, sagt man so ein bisschen im Scherz.
Genau, der Aluhut soll schützen, ne?
Richtig.
Nicht nur vor den Strahlen, sondern vor allen Einflussnahmen, vor allen Versuchen der Einflussnahme auf uns arme Menschen.
Uns arme Irre, ja.
Auf uns arme Irre, genau. Wir können ja auch noch ein bisschen darüber reden. An vielen Verschwörungstheorien ist ja manchmal dann doch ein bisschen was dran. Also an Chemtrails, ja, die wir nachher noch ein bisschen vielleicht erklären, sicher wahrscheinlich nicht, aber vielleicht auch doch, wir wissen es ja nicht genau. Aber den Aluhut haben wir jetzt. Und habt ihr der goldene Aluhut angefangen, eigentlich so eher so als Internetspaß, oder?
Ja, genau, richtig. Ich habe mich in Anti-Verschwörungstheorie-Gruppen rumgetrieben, weil ich das halt unheimlich spannend fand. Ich finde es cool, ist witzig, hat für mich viel Science-Fiction-Charakter, halt eben auch Unterhaltungswert. Mhm. Und bin da auf Leute gestoßen, mit denen ich viel Spaß haben konnte. Und ich hatte mir gesagt, so im Scherz, die sind alle so verrückt, denen gebe ich irgendwann mal einen Preis und den nenne ich entweder Dunning-Kruger Award oder Goldener Aluhut. Mhm. Und Dunning-Kruger, muss ich vielleicht kurz dazu sagen, Dunning und Kruger haben das erforscht, je weniger jemand weiß, desto klüger hält er sich und dementsprechend, desto inkompetenter werden seine Antworten. Das ist der Dunning-Kruger-Effekt, deswegen der Dunning-Kruger Award.
Das bedeutet dass ich in Wirklichkeit total klug bin, weil ich mich nicht für so klug halte.
Du würdest dich dann klug geben. Naja, obwohl.
Ich weiß nicht, ob das umgekehrt auch funktioniert. Wahrscheinlich nicht.
Müssten wir wieder ein Experiment starten. Aber gut, okay. Nun zurück zum Aluhut. Wir hatten einfach unheimlich Spaß am Netz. Ich habe gesagt, ich mache das. Ich melde jetzt an diese Seite an, nachdem die Community sagte, ja komm, das ist voll witzig, hört sich super an. Habe mir dann ein Team rekrutiert, die mit mir Content gepostet haben und so verschwörungstheoretische Gruppen durchsucht haben nach Content. Das Prinzip haben wir ja bis heute beibehalten. Wir posten ja jeden Tag unsere Screenshots und News. Und das Team wuchs und der Erfolg wuchs und die Community wuchs und dann ging das recht schnell los, dass die User nach Merchandise geschrien haben, oh, mach mal Sticker, mach mal T-Shirts. Mhm. Das haben wir dann gemacht, habe ich ein Gewerbe angemeldet, dann im Februar 2015, um den Online-Shop betreiben zu können und dann ging es los, dass wir gesagt haben, okay, jetzt die erste richtige Verleihung, machen wir ein richtiges Event raus, 2015 war, haben wir gemacht, Presse ist drauf angesprungen, User sind in Scharen gekommen, Hütte war auch ausverkauft. war super Flash, hat uns total aus den Socken gehauen. Und es entwickelte sich einfach immer weiter, dass wir Kontakt zu Leuten hatten, die uns um Rat gefragt haben, Mensch, was steckt denn hinter der Verschwörungstheorie? Oder hast du irgendwelche Informationen dazu wegen Impfen und Autismus? Gibt es da eine Studie? Oder hast du irgendwas zur Wirksamkeit von Homöopathie oder zur Unwirksamkeit, muss man ja sagen? Ja, haben wir. Okay, hier, bitteschön. Dann die Beratungsanfragen. Mensch, hier ein Freund von mir ist Verschwörungstheoretiker geworden. Kannst du mir helfen? Wie kann ich mit dem umgehen? Oder ich habe jemanden verloren in rechtsextremistische Struktur. Was kann ich denn da machen? Also wir wurden wirklich überschwemmt mit Beratungsanfragen und dann war natürlich der nächste Schritt, noch eine gemeinnützige Organisation zu gründen, um diese Tätigkeit weiter ausbauen zu können. Da haben wir dann im April 2016 angefangen, den Notartermin gehabt für die Gründung, haben die der Goldene Aluhut GOG Haftungsbeschränkt gegründet, weil wir eh schon Unternehmer waren, mein Mitgesellschafter und ich, und haben das dann halt eben in der Form gemacht. Und dann ging's los. Seit Juli sind wir gemeinnützig offiziell anerkannt, auch vor dem Finanzamt und vor allem. Und jetzt geht's richtig los mit unserer gemeinnützigen Arbeit. Jetzt machen wir Aufklärungsprojekte etc. Da reden wir bestimmt gleich noch drüber.
Und jetzt gab es gerade die große Verleihung.
Ja.
Wieder. Wer hat denn? Nee, warte mal. Wir hören uns erstmal ein bisschen Robbie Williams an.
Ja, wir hören Robbie.
Genau. Mit Millennium so ein bisschen zum. Es gab ja damals
zur Weltuntergangstheorie.
Ja,
ne?
Genau. Passt alles. Ausgewählt und mitgebracht von Julia Silberberger, die hier zu Gast ist bei Flux FM Spreeblick. Julia Silberberger ist zu Gast im Studio hier bei Flux FM Spreeblick. Sie ist Gründerin des Goldenen Aluhutes. Am Anfang entstanden aus dem Bedürfnis, vielleicht Verschwörungstheorien aufzuklären oder sich damit auseinanderzusetzen und den Fakten entgegenzustellen und zu setzen und zu legen. Und dann ist dann irgendwann ein Award draus geworden. Jetzt wollen wir natürlich erstmal wissen, wer hat denn gewonnen?
Dieses Jahr?
Ja.
Dieses Jahr haben gewonnen Astro TV im Bereich Esoterik. Kennen wir vor allem alle als Berliner. Großer Berliner Sender. Auch leider niemand gekommen, seinen Preis abzuholen.
Komisch, oder?
Wir kommen gleich noch zu den Abholern.
Okay.
Verschwörungstheorien allgemein, so ein bisschen Sammelding, da waren die ganzen Blogger auch so ein bisschen drin. Ernst Köving, der Honigmann, ist manchen Leuten eventuell bekannt. Großer verschwörungstheoretischer Blog, der wirklich jedes Thema aufgreift. Da geht es auch um Aliens, UFOs, einen Whistleblower, der auf dem Mars gewesen sein will und dort in den geheimen Untergrund Katakomben der NWO und Schutzbunkern gewesen sein will und solche Geschichten. Stark antisemitisch, stark anti-amerikanistisch auch angehaucht. Wo wir gerade beim Thema anti-amerikanistisch sind, Kompakt Verlag hat auch gewonnen. Sehen wir ja auch hier überall im Kiosk rumzuliegen, auch sehr islamfeindlich, sehr verschwörungstheoretisch, wird halt wirklich hinter jedem Busch eine Gefahr und Titelblätter auch sehr reißerisch, ja. Bewusst vegan froh, Preisträger bei...
die heißen so?
Es ist ein Blog, ja.
Ah, ja.
Ist ein Blog von einer jungen Familie oder einer jungen Mutter, die sagt, sie lebt ganz bewusst, indem sie sich rein ökologisch auch ernährt. Und das finde ich auch in Ordnung, also darum geht es ja auch gar nicht.
Klar.
Ja. Lebt vegan und ist deswegen auch froh, sei ihr gegönnt. Mhm. Aber sie publiziert halt eben ziemlich viel pseudowissenschaftlichen Scheiß. Zum Beispiel, Impfen löst Autismus aus, Pharmaindustrie will uns durchs Impfen umbringen, Chemotherapie tötet die Patienten und nicht den Krebs, Krebs heilen durch Kurkuma, Krebs heilen durch Ingwer. Und ich habe einmal, das war glaube ich der Kracher, den habe ich glaube ich auch auf deren Seite gelesen, Zähne nachwachsen lassen mit Kristallen und mit Kristallpulver und Korallenpulver oder irgendwas. Und das reibst in die Zähne und dann wachsen die wieder nach oder so eine Geschichte. Also deswegen Medizin und Wissenschaften wirklich redlich verdient. Und last but not least im Bereich Politik unser Berliner Reichsbürger/Reichsdeutscher, wie er sich gerne selber bezeichnet, Dennis Ingo Schulz. Der war auch persönlich da, um seinen Preis abzuholen.
Okay.
Wir haben ihm aber Hausverbot erteilen müssen, da er vorher in einem inzwischen gelöschten Video angekündigt hat, auf unserer Bühne den Holocaust zu leugnen und den Hitlergruß zu zeigen. Und deswegen hat die Preisübergabe vor der Show vor dem Heimathafen Neukölln stattgefunden am Sonntag.
Aber den Preis habt ihr ihm?
Den haben wir ihm übergeben. Und in seinem neuesten YouTube-Video habe ich auch gesehen, er steht hinter ihm auf seiner Kommode vor seiner Aktentasche und hat einen Ehrenplatz. Und muss ich sagen, finde ich schön, ehrlich.
Wie ist denn das, wenn man jemanden, der vorher ankündigt, dass er auf der Bühne den Hitlergruß machen will, wie tritt man so jemandem gegenüber, ohne dass man
ganz cool,
dass man sich
freundlich lächelnd, ganz cool
im Sand wälzt?
Nee, wirklich, ich behandle jeden Menschen mit einem gewissen Grundrespekt, auch ein Nazi. Bin ihm freundlich gegenübergetreten, habe ihm die Hand gereicht, der hat meinen Blick nicht erwidert, der hat auch meinen Handschlag nicht erwidert, ich habe ihm seinen Preis gegeben, ich habe freundliche lächelnd, während er gezetert hat und dann bin ich wieder reingegangen.
Was heißt gezetert?
Naja, er hat die umstehenden Leute beschimpft, den Veranstaltungsmanager vom Heimathafen beschimpft und er war ziemlich unverschämt. Er hat dann auch noch versucht, antisemitisch zu sein. Ich bin ja jüdischer Abstammung, deswegen hat er mich versucht zu provozieren und gesagt, ja, ist ja schön, sparst du Portokosten, ist ja sehr jüdisch von dir, hat nochmal in die Menge gerufen, hat hier jemand was gegen Juden, also hat er auch so ein bisschen Bambule gemacht, hat dann ein bisschen Stress gemacht mit der Security, hat selber noch bei der Polizei angerufen, um die Polizei zu holen, weil er sich hier irgendwie bestohlen gefühlt hat und hat Eintrittskarten gekauft, hat das Geld auch wiederbekommen, hat sich aber trotzdem bestohlen gefühlt und hat dann noch versucht, die Polizei damit zu belästigen, die dann viermal hintereinander aufgelegt hat, bis es ihm zu blöd war, es immer wieder zurückzurufen. Also es war etwas kurios dort vor der Tür.
Ich glaube, kurios ist eine der vielen Adjektive, die man dafür benutzen kann, für das, was du jetzt erzählst. Wir hören erstmal R.E.M., ebenfalls von dir ausgesucht für diese Sendung, nämlich mit was auch sonst, It's the End of the World, as we know it. Wenn man sich mit Verschwörungstheorien auseinandersetzt, also erstmal muss man natürlich, vielleicht fangen wir nochmal weiter vorne an. Ab wann ist denn eine Verschwörungstheorie eine Verschwörungstheorie? Also ich muss ja zugeben, als Snowden passierte, ne, da hat man ja schon, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber das war ja schon so ein Moment, wo man gedacht hat, Alter, es ist tatsächlich so crazy, wie man nicht zu denken gewagt hat.
Ja, ist es auch. Und es passiert viel in der Welt, von dem wir nicht wissen, dass es passiert. Das ist auch einfach so. Das finden wir nicht schön, das finde ich auch nicht schön, aber so funktioniert diese Welt halt eben auch nun mal. Nur sehen viele Leute dahinter halt eben gleich diese Weltverschwörung. Und erst wo du gerade sagtest, wann ist eine Verschwörungstheorie eine Verschwörungstheorie? Also wir müssen auch klar differenzieren zwischen Verschwörungshypothesen, die auch tatsächlich wissenschaftlich betrachtet werden und falsifiziert werden können, und einer Verschwörungstheorie, die tatsächlich mehr auf einer Ideologie basiert von Menschen, die das gerne glauben wollen würden, weil sie es sich nicht anders vorstellen können, weil es in ihr Weltbild passt. Mhm. Und dann suchen sie sich halt eben im Internet diese Informationen zusammen und setzen da wieder neue Informationen dazu, und so entsteht dann wirklich, es entwickelt sich von selbst eine Verschwörungstheorie im Internet.
Ich glaube ja, dass bei vielen Dingen, also zum Beispiel NSA und Snowden und die Geheimdienste dieser Welt und so, also weil du gerade gesagt hast, da müsste dann eigentlich, da vermuten andere, dass da so eine Weltverschwörung dahinter steht. Und ich fürchte ja, dass es manchmal viel banaler ist. Also zwar auch groß und jetzt überhaupt nicht, ich will das überhaupt nicht kleinreden oder so, aber vermutlich steht da eben nicht nochmal die Weltregierung drüber, die dann mit diesen ganzen Geheimnissen, die ja nicht mal untereinander offensichtlich scheinbar kommunizieren und so. Bla, es ist dann trotzdem furchtbar und scheiße.
Ja, richtig.
Das ändert also an den Tatsachen überhaupt nichts, dass wir alle rund um die Uhr überwacht werden. Aber diese Weltregierung oder Weltverschwörung ist es dann halt doch nicht.
Ist es dann halt eben doch nicht, richtig. Das ist wie vor vielen tausend Jahren, wenn sich die Leute Unwetter mit Göttern erklärt haben, weil sie es einfach noch nicht besser wussten, sehe ich ganz, ganz oft jeden Tag im Internet Leute, die sich was zusammenreimen, weil sie es einfach nicht besser wissen, weil sie vielleicht auch keine Medienkompetenz besitzen, weil sie nicht wissen, wie sie ihre Quellen recherchieren sollen und weil sie vielleicht einfach nur auf Headlines anspringen und sagen, boah, ja, genau so ist es, so fühle ich mich, endlich spricht's mal einer aus, und da werden Bedürfnisse getriggert. Das steht da keiner früh auf und sagt, oh, ich habe heute voll Bock, Verschwörungstheoretiker zu werden, oder boah, heute gehe ich mit den Nazis marschieren oder so. Nee, hier werden Bedürfnisse befriedigt und da wird was getriggert und die Person erfüllt sich das dann damit.
Gibt es denn, wenn du sagst, da werden Bedürfnisse erfüllt und da wird getriggert, gibt es denn Menschen, die ein kommerzielles Interesse daran haben, aber Verschwörungstheorien in die Welt zu setzen?
Aber sicher. Gibt es natürlich selbstverständlich auch. Wir haben ja unheimlich viele Seitenbetreiber, die zum Beispiel ihre Orgoniten verkaufen wollen, damit die Chemtrails aufgelöst werden.
Was sind Orgoniten?
Das sind sündhaft teure Konstrukte aus Kunstharz und Metallspäne und ein paar Spiralen und ein bisschen bunten Steinen. Und die werden dann gegossen in Pyramiden oder Kegel.
Das habe ich mal sehr teuer auf eBay gesehen.
Unheimlich, geht bis zu 10.000 Euro hoch, die Spitzenmodelle. Ja, und da kann ich mir nicht vorstellen, dass da jemand dahinter steckt, der sagt, oh, ich mache das aus gutem Willen für die Menschen, damit die glücklich sind. Also wer wirklich die 10.000 Glocken für so eine Akasha-Säule abverlangt, das tut mir aufrichtig leid. Das hat einen Materialwert von, lass it flay, 50, 100 Euro sein.
Geht dir das auch manchmal so, dass es schwierig ist, oder dass man sich fragt, Sind das in so einem Fall zum Beispiel, wenn jetzt was verkauft wird, sind das so knallharte, bauernschlaue Geschäftsleute, die da irgendwie ein Geschäft wittern und deswegen sagen, ach, ich bastel mal jetzt irgendwie so ein Dings und stelle das dann unter esoterischen Gesichtspunkten?
Das würde mich auch mal interessieren. Ich habe noch keinen persönlich getroffen.
Oder glauben die das wirklich?
Es gibt sicher natürlich auch welche, die vollkommen davon überzeugt sind, absolut. Also ich kenne auch ein paar aus dem Internet, die sind vollkommen überzeugt davon. Die verkaufen ihre Organiten jetzt aber auch nicht so extrem teuer. Die sagen ja, okay, dann sind das 200 Euro, ja. Ich kenne diese Menschen allerdings auch nicht persönlich, daher würde ich mich jetzt nicht wagen, da irgendwie eine Charaktereinschätzung oder so abzugeben. Allerdings, wie gesagt, sehe ich da halt eben durchaus, dass da ein schneller Dollar gemacht wird, ne? Und das wird ausgenutzt und den Leuten wird das Geld aus der Tasche gezogen. Und ich sehe auch Kommentare von Usern, die sagen, ich habe jetzt so lange gespart und meinen Tieren und meinen Kindern irgendwie nur schlechtes Essen gegeben, dass ich mir endlich dieses Ding kaufen kann, weil ich bin todunglücklich, ich habe Angst vor der Zukunft, ich möchte nicht besprüht und vergiftet werden. Da wird wirklich Kohle mit der Angst der Leute gemacht und das trägt mich auf.
Gibt es bei euch, ist das in erster Linie ein wissenschaftlicher Drang, der da bei euch so bei allen, wenn man jetzt mal so euch als Gruppe sieht, ja, irgendwie dahinter steckt, dass man sagt, Moment, das können wir weder verifizieren, wir können es aber falsifizieren und deswegen...
Genau, das ist der Punkt, richtig. Wir können vieles vielleicht nicht verifizieren, aber wir können vieles falsifizieren. Und wir gehen nach dem Prinzip, dass wir zumindest die Sachen, die wir ausschließen können, ausschließen sollten. Mhm. Und dann das, was übrig bleibt, da kann man dann halt eben nach in Anführungsstrichen der Wahrheit forschen. Aber die Sachen, die wir ausschließen können, wie zum Beispiel die Nazis hinterm Mond oder die gesprühten Chemtrails oder die Harp-Anlage oder was auch immer.
Es gibt keine Nazis hinterm Mond?
Ich muss dich leider enttäuschen. Wir sind auf dem Mars, nein, Scherz. Siehst du? Das musst du mir rausschneiden. Aber
ich kann das sagen. Es gibt keine Nazis hinterm Mond?
Nein, es gibt keine, aber es gibt sie auf dem Aldebaran. Dr. Axel Stoll, promovierter Naturwissenschaftler, könnt ihr alle mal im Internet danach suchen, ist der Anti-Star unserer Szene. Okay. Ja? Weil er hat dieses Thema publik gemacht, diese Flugscheibengeschichten und Neuschwabenland und Aldebaran und dass wir eigentlich von ganz woanders herkommen. Und daraufhin hat sich das wirklich auch rasant im Netz verbreitet. Und vielen Leuten ist Axel Stoll ein Begriff, ja.
Okay. Mhm. Musst du den noch erläutern, oder?
Welchen? Den Begriff? Den Axel Stoll?
Nee, noch weiter erläutern.
Nee. Okay. Das kannst du irgendwo hinschneiden, wo es passt.
Hören wir Peter Fox. Da hätten wir auch die Version von Robbie Williams hören können. Haben aber hier von dir ausgewählt.
Ja, ich fand das Original ein bisschen schöner.
Sammy Davis Jr. mit Mr. Bojangles. Der jetzt aber inhaltlich ist, gibt es da jetzt nicht die Verbindung, ne, oder?
Nee, aber ich finde den Song einfach schöner.
Okay, gibt es eigentlich Popsongs über Verschwörungstheorien?
Naja, was heißt Popsongs? Also es gibt Verschwörungstheoretiker, die Songs veröffentlichen. Das natürlich schon.
Oh, ja. Das ist bestimmt toll. Obwohl doch, dieses Chemtrails-Ding kenne ich. Das ist super. Das müsst ihr mal auf YouTube suchen.
Vita Vision Chemtrails.
Ja, das ist echt großes Kino. Das ist ein, so ein scheiß Begriff, aber...
Ich hätte den Song beinahe auch mitgebracht, aber 6 Minuten wollte ich euch das nicht antun.
Nee, das müsst ihr irgendwie...
Das müsst ihr selber so. Informiert euch selbst im Internet, machen, genau, wie man immer so schön sagt.
Naja, beim Internet, da sind wir ja auch schon bei einem wichtigen Thema. Das Internet beschleunigt diesen ganzen Kram natürlich wahnsinnig. Ne? Ja. Und tatsächlich, wir lachen ja immer viel darüber, weil wir alle so wahnsinnig schlau sind und so. Aber das hat ja ganz viele Ebenen, wenn man sich darüber unterhält. Ich würde gerne nachher auch noch mal ein bisschen darüber reden, warum Menschen eigentlich so eine Zugehörigkeit zu, ja, durchaus Glaubensgruppen suchen. Aber ich habe so ein Erlebnis gehabt, ich glaube, da war unser jüngerer Sohn war, ich glaube, 12 oder so. Und hatte ein YouTube-Video gesehen und hat mir das zugeschickt und hat gesagt, stimmt das? Und in diesem YouTube-Video hat auch ein sehr junger YouTuber hat erzählt, wie die Medien alle gesteuert werden von der Regierung und warum das alles nicht stimmt, was die in den öffentlich-rechtlichen, hauptsächlich Medien erzählen. Und ich habe schon geschluckt, als ich das gesehen habe, weil das so subtil und gleichzeitig so wahnsinnig verfremdend zusammengeschnitten war.
Ja.
Dass man echt gedacht hat, also einerseits Hut ab vor der Fähigkeit, dieses ganze Zeug so zusammenzusetzen, dass völlig neuer Sinn entstand, dann natürlich nur teilweise die Inhalte wiedergegeben und, wo ich echt eine Aufgabe vor mir hatte, wo ich echt dann gesagt habe, so komm mal her, wir gucken uns das jetzt nochmal zusammen an. So, also, und dann gibt's ja so ganz viele Punkte, wo man sagt, ja, stimmt irgendwie schon, aber auch nicht richtig und hat vor allem nicht den Effekt, den er darin sieht und. Also es ist schon ganz schön komplex, speziell natürlich, wenn wir von einer jüngeren Generation reden, die YouTube als ihren News- und Fernsehkanal einfach nutzt.
Absolut. Und ich finde, dass einfach auch die Eltern da vorbereitet drauf sein sollten, dass die Kinder ihnen solche Fragen stellen, dass die Kids sowas bei YouTube sehen, mit sich mit solchen Sachen beschäftigen und sagen, Mensch, das könnte ja stimmen, ja. Und dann zu den Eltern kommen und Fragen stellen. Und deswegen ist auch mit ein Grund, warum wir dieses Thema mit in die Öffentlichkeit bringen möchten, um den Leuten die Informationen zu liefern, um sowas einfach auch zu debunken. Man nennt es debunken, Verschwörungstheorien aufklären. Eben wenn jemand zu dir kommt und sagt, ey, was ist das? Kannst du mir was dazu sagen? Dass man zumindest schon mal eine Basis hat, auf der man diskutieren kann, mit der man arbeiten kann. Wenn man natürlich noch nie was davon gehört hat, dann selber anfängt im Internet zu suchen, selbst keine Quellenkritik betreibt, keine Medienkompetenz mitbringt, selber einfach nur, oh, da ist ein Blog, der schreibt hier und dann sagt man seinem Kind, ja, das stimmt. Ich habe jetzt hier gelesen auf dem Blog von zum Beispiel dem Honigmann oder von Bewusst Vegan Froh, dass oder vom Kompakt-Magazin, dass hier Chemtrails gesprüht werden, dann muss das ja stimmen und sagt seinem Kind, das stimmt, dann ist das ist eine Katastrophe in meinen Augen.
Und da sind wir dann bei eurer beratenden Tätigkeit.
Richtig.
Das heißt, was mache ich denn, wenn ich mir bei Themen nicht sicher bin oder wenn ich von bestimmten Themen auch überfordert bin, weil, meine Güte, ich habe mich vorher nie mit Chemtrails oder was auch immer beschäftigt. Chemtrails muss man jetzt mal kurz erklären für die, denen es noch nie begegnet sind. Chemtrails ist die Theorie, dass Kondensstreifen sind das, ne, die man am Horizont sehen kann, wenn ein Flugzeug da lang geflogen ist, dass in Wirklichkeit sind das wird das versprüht von den Regierungen, also das ist die Verschwörungstheorie und das macht was mit uns? Das
macht uns dumm, macht uns krank, es wird werden Krankheitserreger gesprüht, ich habe schon gehört, es werden Tranquilizer gesprüht, es werden Krebserreger O-Ton, ja, Krebserreger gesprüht, ja. Es wird gesprüht, um dass es den Flüchtlingen gut geht, dass es, weil es hier wärmer ist, sie sich wohler fühlen, es wird gesprüht, dass es kälter wird, den Klimawandel zu reduzieren. Da gibt es 1000 Gründe, such dir irgendwas aus und das ist es.
Das sind Chemtrails. Und da gibt es, wie gesagt, diesen Song auf YouTube. Man will ja eigentlich gar nicht Werbung dafür machen.
Doch, hört ihn euch an.
So, und jetzt aber, ich begegne das als Vater, als Mutter sowas zum ersten Mal. Meine Kids fangen an, davon irgendwie zu erzählen. Dann gucke ich bei euch auf die Seite und recherchiere mal ein bisschen.
Da guckst du bei uns auf die Seite, /Ansprechpartner. Wir haben da die Liste unserer Ansprechpartner. Du kannst uns eine E-Mail schreiben und suchst dir jemanden aus, der dazu passen könnte. Wir haben Physiker im Team, wir haben Erziehungswissenschaftler im Team, wir haben Ärzte im Team, Chemiker, Pharmakologen und suchst dir jemanden aus, stellst deine Anfrage und wir werden dir dann so schnellstmöglich antworten, dir bei der Recherche helfen und dir unsere Rechercheergebnisse und das, was wir im Archiv haben, schon präsentieren. Also die meisten Sachen sind jetzt nichts Neues für uns. Da haben wir dann natürlich schon relativ fix das auf Tasche.
Wie finanziert denn ihr eure Arbeit?
Naja, es ist so, dass ich aktuell noch mit der selbstständigen Förderung nach SGB II gefördert werde, weil ich zum Glück noch so in dieser Frist drinne bin. Aber es ist so, dass wir jetzt unsere gemeinnützige Organisation gegründet haben und wir natürlich da auch finanziell vorankommen möchten. Ich möchte ja auch Arbeitsplätze schaffen auf lange Sicht. Und wir crowdfunden aktuell bei Startnext. Würde mich sehr freuen, wenn ihr schaut, bei startnext.com/der-goldene-Aluhut, alles zusammengeschrieben. Da finanzieren wir, also suchen wir jetzt seit eben, versuchen wir die Finanzierung für unser Workshop-Projekt. Wir möchten Workshops anbieten, jetzt erstmal lokal in Berlin, zum Umgang mit Verschwörungstheorien, Hassrede im Netz, ein bisschen Psychologie dahinter, warum glauben Menschen das und ein bisschen Praxisgeschichten, Arbeitsgruppen bilden, gute Gegenkommentare schreiben, mal eine Internetdiskussion im realen Leben schreiben, die Kommentare mal auswerten, den Leuten ein bisschen Skills an die Hand geben und dafür braucht es halt eben natürlich Geld und dann wäre das natürlich super, wenn ihr uns auch ein bisschen unterstützen könntet.
Bei Startnext einfach nach dem goldenen Aluhut suchen, dann findet ihr das schon, das ist auch verlinkt. Und dann, ich glaube, bis Dezember.
Bis dritten Advent.
Bis zum dritten Advent läuft das Ganze noch. Ich glaube, 2.500 Euro sammelt ihr, ne?
Genau, richtig. Das ist so die Basis und alles, was drüber hinausgeht, freuen wir uns halt natürlich.
Genau. Und da fehlt noch ein bisschen, ist auch schon eine Menge zusammengekommen, aber es fehlt noch ein bisschen. Insofern könnt ihr da mitmachen. Und jetzt hast du dir noch was gewünscht, nämlich Rammstein.
Meine Lieblingsband, meine absolute Lieblingsband, sind Fan seit 95, hat mir auch damals wirklich geholfen, im Sektenausstieg. Die Texte von Lindemann sind einfach genial und deswegen habe ich mir gewünscht, ich will und es ist echt geil, dass ihr spielt.
Und jetzt habt ihr gerade noch ein Stichwort gehört, da reden wir gleich auch noch weiter drüber.
Flux FM Spreeblick.
Pop, Politik, Position.
Als Zeugin Jehovas ist es ziemlich schwer, im jugendlichen Alter mit weichen Drogen, Alkohol, Sex und Metalmusik zu experimentieren. Julia Silberberger schafft das aber. Die Folgen? Posttraumatische Belastungsstörung, Medikamente und später Burnout. Der Ausstieg aus der Sekte funktioniert glücklicherweise. Mit ihrer gemeinnützigen Organisation, der Goldene Aluhut, klärt sie nun über Verschwörungstheorien und Sekten auf. Heute zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick, Julia Silberberger. Zwischen Sekten und Verschwörungstheorien gibt es große Parallelen. Julia Silberberger wird als Kind in die Zeugen Jehovas hineingezwungen. Mit 20 schafft sie den Absprung, flieht von Würzburg nach Berlin und beginnt kurze Zeit später eine Sektenausstiegstherapie. 2012 hört sie von verschiedenen Verschwörungstheorien, zum Beispiel von einem friedliebenden Adolf Hitler. Nach ihrer Recherche kommt sie zum Schluss, alles Blödsinn. Nachdem ihre Mutter auf einmal anfällig für Verschwörungstheorien wird, widmet sich Julia intensiver dieser Materie. 2014 entsteht aus einer Blödelei heraus die Idee zum goldenen Aluhut. Mittlerweile ist es eine gemeinnützige Organisation, die über Verschwörungstheorien aufklärt. Heute bei Flux FM Spreeblick mit Johnny Häusler, Julia Silberberger.
Flux FM Spreeblick, eure Lieblingssendung. Die zweite Halbzeit hat begonnen. Das bedeutet, dass es, wenn ihr uns jetzt am Sonntag hört, das ist jetzt kurz nach 11. Wenn ihr uns am Montagabend live hört, dann ist es kurz nach 23 Uhr. Und wenn ihr uns im Internet hört, dann ist es irgendwas Uhr, weil da ist ja Zeit uns völlig egal. Julia Silberberger ist zu Gast im Studio. Wir reden über ihr Projekt Der Goldene Aluhut. Mein Name ist Johnny Häusler. Julia, jetzt hast du gerade das Stichwort nach meiner Sektenzeit oder genau, irgendwie sowas in der Richtung hast du gesagt. Und jetzt haben wahrscheinlich die Leute an den Radioempfangsgeräten gedacht, huch, was, Sektenzeit? Es gibt tatsächlich einen sehr spannenden Teil deiner Biografie, der mit den Zeugen Jehovas zu tun hat.
Richtig. Ich bin als Kind zu den Zeugen Jehovas gekommen, weil eben meine Mutter sich auf ihrem Weg befand, nach einer ideologischen Heimat zu suchen, die sie erfüllt hat. Und landete dort bei den Zeugen Jehovas. Und ich landete bedauerlicherweise mit. Ich hatte vorher keine religiöse Erziehung erfahren, sondern eine sehr naturwissenschaftliche Erziehung. Auch durch meinen Vater, der Lehrer ist, sehr naturwissenschaftlich interessiert. Hat mich in Museen mitgenommen, Planetarien von Kindesbeinen an. Und dann kam die Sekte. Christlich-fundamentalistische Sekte. Nichts mehr mit Planetarium und Tralala, wenn dann überhaupt nur noch, um die Schöpfung Gottes zu bewundern. Nichts mehr mit Evolution, sondern Schöpfung. Und nichts mehr mit als freie Frau frei leben, sondern, wow, siehst du, wenn ich darüber schon wieder rede, kriegt's mich emotional, weil das war eine Zeit der Unterdrückung und eine Zeit der Dunkelheit für mich. Ich habe es wirklich geschafft, erst mit 26 da rauszukommen.
Du hattest zwischendurch, hattest du so eine Zeit, wo du dich ein bisschen gelöst hast.
Ich hatte mich ein bisschen gelöst, aber ich hatte mich nicht emotional gelöst. Ich war immer noch indoktriniert. Ich habe zwar versucht, mich in der freien Welt draußen zurechtzufinden, aber die ganze Zeit schwebte so dieses Damoklesschwert des Hamagedon über mir, das Gericht Gottes. Ich hatte mich ja kurzzeitig auch beruflich, ich war in der PR tätig, bin rumgereist, nur mit Anfang 20, habe mich von der Versammlung gelöst und von Gottes Volk und war somit eigentlich mehr oder weniger dem Untergang geweiht. Ich hatte Sex, ich hatte Drogen genommen, ich hatte meinen Spaß und das machte mich ehrlich gesagt fertig, weil ich immer noch in der Indoktrination gefangen war. Und das hat mich so fertig gemacht, dass die Zeugen Jehovas es geschafft haben, mich wieder zurückzuholen. Die haben mich gepackt an diesen, ja, an diesen Indoktrinationspunkten. Du bist nichts ohne Jehova Gott, du kannst nichts ohne Jehova Gott, der Mensch kann nur mit Jehova Gott glücklich werden. Und dein größtes Ziel sollte es eigentlich sein, im Paradies auf Gottes Erden zu leben nach Harmagedon und das Predigtwerk zu verrichten, um die Menschen zu retten und dich hier nicht beruflich da draußen in der Welt Geschichte und Karriere zu machen. Und eine unterwürfige Ehefrau war ich sowieso nicht. Ich bin ja, kennt mich ja inzwischen auch schon ein bisschen, ein sehr quirliger Mensch und sehr selbstbewusst und ich schlag mit der Hand auf den Tisch und trete für mich ein. Das kann ich zwar jetzt erst so richtig nach dem Sektenausstieg, aber die Veranlagung war schon da. Und das hat mich alles irgendwie zerbrochen. Ich wurde zerrieben zwischen der Sekte und dem Wunsch, mein eigenes Leben zu leben. Und das brauchte Jahre. Das war, oh Gott, bewusster Prozess, waren das 10 Jahre, bis ich da raus war. 10 Jahre. Und dann habe ich es geschafft am 4. Oktober 2007. Das ist mein Ausstiegsdatum. Und dass ich mich endlich lösen konnte und auch alle Kontakte zu allen Zeugen Jehovas abgebrochen habe. Ich habe es auch sogar geschafft, meine Mutter mit rauszubringen. Die ist dann mit mir ausgestiegen. Aber wirklich abschließen konnte ich erst damit, als ich 2010, 2011 meine Sektenausstiegstherapie gemacht habe, wo ich das alles therapeutisch aufgearbeitet habe, wo ich auch verstanden habe, dass es nicht meine Entscheidung war, mich dieser Sekte anzuschließen und diese Entscheidung für mich getroffen wurde. Und ich mich als Kind, dem natürlich auch naturbedingt, weil die Eltern haben ja eigentlich immer recht, ne, mich dem unterworfen habe und dass mich seelisch beinahe, also wirklich beinahe, weil ich sitze ja noch hier, vollkommen zerstört hätte.
Was Du hast ja erzählt, du bist eigentlich bis dahin, als du als dann diese Kontakte entstanden, bist du eigentlich eher naturwissenschaftlich erzogen worden, Vater Lehrer, was einen ja doch immer so als Außenstehender, der das einfach nicht erlebt hat, und ich weiß aber, wie krass das ist, was einen doch immer so ein bisschen wundert, was war es denn, denkst du von heute, was dich da trotzdem... Es muss ja einen Teil gegeben haben, wo du gesagt hast, das ist jetzt trotzdem so mein Hafen, meine Heimat oder so.
Weil
oder
es war wurde mir aufgezwungen, es wurde mir gesagt, was ich zu glauben habe.
Wie alt warst du, als es losging?
8, 9.
Ja, okay, das ist natürlich auch sehr jung. Okay.
Das war, ich musste mein Weltbild ändern, mein Leben hing davon ab. Mhm. Sagen wir es mal so, ich hatte als Kind schon Todesängste. Wir haben als 11-, 12-Jährige, weiß ich noch, bei einer Versammlungsfreundin auf dem Dachboden gesessen und bitterlich geweint und zu Jehova Gott gebetet, er möge Armageddon kommen lassen, solange wir noch Kinder sind, dass wir anhand des Glaubens unserer Eltern gerichtet werden und nicht anhand unseres eigenen, weil wir schon wussten, dass wir den nötigen Glauben nicht hatten, ja, der von uns gefordert wurde. Und wir argumentierten für uns so, naja, in der Sintflut sind die Kinder ja auch mit den Eltern gestorben, ja, weil die Eltern nicht wohlgefällig waren, und dementsprechend würden wir in Armageddon überleben, wenn unsere Eltern wohlgefällig sind. Und wir haben bitterlich geweint, und ich habe so viele Albträume gehabt. Ich habe mit 16, 17 habe ich jede Nacht von Armageddon geträumt und wie ich in Armageddon sterbe. Das war so krass, dass mein Traumverhalten medikamentös ausgesetzt werden musste. Ich habe 5 Wirkstoffe gleichzeitig nehmen müssen, um psychisch überhaupt klarzukommen. So sehr hat mich das affektiert. Ich habe heute eine posttraumatische Belastungsstörung und eine Angst-Panik-Störung und habe auch eine Behindertenfeststellung deswegen. Also es ist kein Zuckerschlecken, bei den Zeugen Jehovas aufzuwachsen. Die Leute denken immer, ja, sind friedliche Leute, ne? Sind nach außen hin immer so nett, begehen keine Straftaten, immer gut gekleidet, immer höflicher sind sie ja auch. Aber das ändert nichts daran, dass, wenn du dort nicht sein willst, dort zerbrochen wirst. Wenn du wirklich gezwungen wirst, dich diesen Regeln zu unterwerfen, denen du dich nicht unterwerfen willst, weil dein Leben davon abhängt. Also man kann sich das vielleicht nicht vorstellen, aber ich hatte nur die Wahl zwischen dem Tod und einem Leben in Unterdrückung. Und ich...
Was ja. mich, zwei Dinge, also abgesehen von der Krassheit der gesamten Geschichte, gibt es ja zwei Punkte. Das eine, gab es einen Moment, in dem du hinterher dann, ich meine, das ist ja jetzt noch nicht so lange her, also 10 Jahre irgendwie, in dem du hinterher gesagt hast, dass du eigentlich deine Aktivitäten darauf richten willst, dass das nicht anderen Leuten passiert? Also das hat ja damit zu tun, was du jetzt machst? Also,
ja, absolut. Das kam aber auch erst nach der Sektenausstiegstherapie. Meine Therapeutin sagte damals zu mir, sagte, Mensch, Julia, du hast echt das Zeug dazu, was zu reißen. Und ich so, nein, um Gottes Willen, ich kann das nicht. Ich kann niemals in die Öffentlichkeit gehen. Ich könnte niemals im Radio sein oder irgendwo auf einer Bühne stehen und darüber reden. Ich habe zwar moderiert in meiner PR-Tätigkeit, aber es war was ganz anderes. Das ist eine ganz andere Hausnummer, als plötzlich mit deiner eigenen Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen. Und das brauchte noch eine Weile, bis das reifen konnte.
Sind die Zeugen Jehovas und andere Sekten Teil eurer Arbeit auch?
Ja, Sekten sind ganz klar Teil unserer Arbeit, weil die Strukturen zwischen, also Sekten und Verschwörungstheorien, sehr gleich sind. Die psychologischen Muster sind gleich, die Gründe, warum sich Leute dem zuwenden, sind sehr gleich. Ja. Der eine ist vielleicht nicht an Gott interessiert und wendet sich lieber einer Verschwörungstheorie um sich die Welt zu erklären. Viele Verschwörungstheorien sind auch stark religiös geprägt. Bei vielen geht es um die Wiederkunft Christi und die NWO mit Christus, die sich dann battlen, und die NWO wird vom Satan geführt.
Also die New World Order.
Ist die neue Weltregierung, das ist sozusagen diese Weltverschwörungsgeschichte. Dann natürlich der antisemitische Part, dass die Juden, die Zionisten, die das Weltreich errichten wollen, und die haben dann halt eben die Macht über die NWO und diese Weltregierung, und viele, die halt diesen Weltuntergangsverschwörungstheorien angehören, sind halt eben auch sehr stark im christlichen Glauben angehörig und sehen da eine Prophezeiung, die sich erfüllt, die Prophezeiung der Offenbarung und so weiter und so fort. Es ist tupfengleich, ja, was ich da aus meiner Sektenzeit sehe und wie die Leute argumentieren und die Ängste, die die Leute haben, und wie sie mit sich selbst hadern im Gedanken an den nahen Tod, wenn sie dieses und jenes nicht befolgen und nicht machen, und wie sie sagen, ja, wir müssen die Leute davor warnen und wir müssen an die Öffentlichkeit gehen und wir müssen andere dazu bringen zu erwachen. Das ist das gleiche in Hellgelb, wie in der Versammlung gesagt wird, predigt, erzählt den Leuten von Jehovas Königreich, damit sie in Hammer gehen und nicht sterben müssen. Das ist für mich tupfengleich.
Wir holen jetzt mal einmal kurz tief Luft und lassen diesen logischerweise sehr emotionalen Rückblick von dir irgendwie erstmal so stehen, damit den alle verdauen können. Und dann gucken wir weiter. Und hören erstmal Frank Sinatra, I Got You Under My Skin. Auch ein bisschen fieser Titel jetzt in dem Zusammenhang. Bist schon Robbie Williams-Fan, ne?
Ich finde, das Album finde ich übelst gut. wo der Song auch drauf
ist. Ist das das, wo auch Angels drauf ist?
Ich glaube ja.
Ja,
und
ja.
Es ist Life at Nappers. Das war super, ein super Konzert. Ich habe das zu Hause auf DVD. Ja. Ich gucke mir das gerne an.
Ich mag den ja als Entertainer und so auch
Hammer.
Sehr, sehr, sehr. Und so auch als crazy Typen irgendwie. Neues Single ist leider furchtbar, finde ich. Hast du es gehört schon?
Ich habe es noch nicht gehört.
Ich darf den Titel nicht mal sagen, weil ich dann sofort den Song im Kopf habe, der wirklich
dann
so...
Dann sag's mir nicht.
Nee, ich sag's dir nicht. Aber es ist wirklich eine bittere Enttäuschung. Ehrlich? Leider.
Sehr, sehr schade.
Ich dachte, er arbeitet mit seinem alten Songschreiber wieder zusammen, was gut ist. Aber naja, mal gucken. Warten wir mal ab, was da noch kommt. Er hatte ja immer ein paar Songs, die so ein bisschen peinlich waren. Aber wir wollen ja nicht über Robbie Williams reden.
Richtig.
Wir haben gerade gehört, dieser Ausstieg, der hat dich, naja, dann 20 Jahre gekostet, oder?
Ja. Und ich,
bei den Zeugen Jehovas.
Richtig, ich musste 30 Jahre alt werden, um mein Leben wirklich selber in die Hand zu nehmen und mich auch zu trauen, das selber in die Hand zu nehmen.
Also vielleicht kurz noch von dir, was empfiehlst du Leuten, die in die Klauen von, es muss jetzt nicht Zeugen Jehovas sein, es gibt ja auch andere Sekten und auch unbekanntere Vereinigungen und Organisationen irgendwie, was, wenn man da so tief drin steckt, weil Leute denken ja immer, ja, dann gehst du da halt
das
nicht mehr hin
nicht
oder so,
so.
Das ist natürlich totaler Blödsinn, weil das auch viel mit Gehirnwäsche zu tun hat und.
Richtig. Das ist wahres Mind Control. Richtig. Was empfehle ich denen? Also erstmal ist es ganz klar wichtig, diesen Ausstieg therapeutisch begleitet zu machen im Idealfall oder zumindest begleitet von einer Community zu machen. Also ich war im Sektenausstieg.net, das kann ich auch wirklich jedem empfehlen, der sich da gerade so mit Ausstiegsgedanken trägt. Vielleicht hört uns ja gerade jemand zu, wer weiß. Mir hat es sehr geholfen, mich anonym austauschen zu können, meinen Namen nicht nennen zu müssen, mein Gesicht nicht zeigen zu müssen. Und das biete ich auf meiner Plattform ja auch an. Wir haben auch viele Leute, die in Verschwörungstheorien verstrickt sind und bei uns mitlesen und über uns so ein bisschen den Ausstieg schaffen. Das ist, da melden sich immer so ein paar Mal bei uns später und sagen, das hat mir total geholfen. Ne, wir kriegen das aber sonst so aktiv nicht mit. Als Seitenbetreiber kriegst du das nicht mit, wenn jemand einfach nur so still bei dir mitliest. Und ich finde das super, dass wir da noch das Feedback bekommen, denn der Austausch, das Beschäftigen mit diesen Themen von Leuten, die nicht drinstecken, ist unheimlich wichtig, dass du einen anderen Blickwinkel dazu bekommst und auch feststellst, Moment mal, das ist ja vollkommen normal, das nicht zu glauben. Mhm. Und mir wird auch nichts Schlimmes passieren, wenn ich das nicht mehr glaube. Und so löst du dich von diesen Strukturen. Und therapeutisch begleitet, gerade im Sektenausstieg, deswegen... weil du unheimlich viel aufarbeiten musst und du musst wirklich Tippelschritte machen im realen Leben und das wieder lernen. Und ich sag's auch ganz offen, ich habe Freunde verloren, die sich suizidiert haben, weil sie es nicht gepackt haben. Und ich hatte Glück, ich war auch ganz tief unten. Ich hätte mich von der Teppichkante zu Tode stürzen können und der Verschlimmerungsantrag und für meine Behindertenfeststellung lag da und der Rentenantrag lag da auf Erwerbsunfähigkeitsrente und ich war gerade mal 30 Jahre alt. Und es geht vielen Leuten so, weil wir in einer Subkultur aufgewachsen sind, in einer Subkultur, die sogar ihr eigenes Rechtssystem hat. Und Verbrechen, die innerhalb der Versammlung begangen werden, auch mit dem eigenen Rechtssystem geahndet werden. Mhm. Und das dringt nicht nach außen. Zeugen Jehovas unterwerfen sich zwar der Justiz des deutschen Staates, weil laut der Bibel heißt es, gibt dem Cäsar, was des Cäsars ist, also und gibt dem Staat, was dem Staat gehört. Mhm. Aber ansonsten leben sie laut ihrem Verständnis in einer Gottesherrschaft. Deswegen auch der Fundamentalismus, ganz klar fundamentalistisch. Es wird nach der Bibel gelebt, mit der Bibel argumentiert und nach der Bibel Recht gesprochen. Und wenn du aus dieser Welt raustrittst in die reale Welt, dann ist das erstmal ein Overkill, ja. Viele Zeugen Jehovas führen ein Doppelleben. Ich hab's mich nicht so getraut. Ich hab's versucht. Das war bitterlich psychisch geändert, weil er einfach, wie gesagt, zerrieben wurde.
Das ist ja dann irre. Erster Schritt zur Schizophrenie. Also
ja, richtig. Also wie gesagt, ich konnte es halt eben nicht, ja. Und
Wir haben vorher uns drauf geeinigt. Ich will gar nicht so sehr ins Private nachhaken, weil mich das nichts angeht und weil das du entscheiden musst. Ich möchte dir trotzdem eine Frage stellen, weil was ja sehr auffällig ist, ist, du scheinst kein Groll gegen deine Mutter zu haben.
Nein.
Wenn du sagst, du hast die da auch mit rausgeholt, das finde ich ziemlich erstaunlich, weil das hätte sich ja auch sehr stark gegen sie richten können, oder?
Sie denkt, ich hasse sie. Und es stimmt nicht. Ich muss sie auch immer wieder beteuern, dass das nicht so ist. Und ich habe auch keinen Groll gegen Verschwörungstheoretiker oder gegen Dennis Ingo Schulz, der bei mir vor der Tür steht und rumpöbelt. Das ist, ich war selber in der Situation, dass ich nicht wusste, wohin und mich auch Scheiß zugewendet habe. Ja, eben als ich mal meine Zeit hatte, wo ich nicht den Zeugen Jehovas mich so zugewandt hatte, habe ich es dann mit Esoterik versucht und okkulten Praktiken und schwarzmagischen Praktiken und so. Ich fand das halt cool, hat mich interessiert und gedacht, das gibt meinem Leben irgendwie einen Sinn oder so. Und jeder befindet sich ja auch irgendwo auf einer Reise in seinem Leben. Ich befinde mich auf einer Reise, du befindest dich auf einer Reise und jeder unserer Zuhörer eben auch. Und wir fliegen mal auf die Fresse, wir gehen mal in eine Sackgasse, dann müssen wir uns rumdrehen, müssen wieder zurückgehen. Also ich hege keinen Groll gegen diese Menschen. Mhm. Ich möchte allerdings, dass die Menschen aufpassen, was sie glauben, was sie möchten, dass ihre Kinder glauben. Das ist für mich sehr, sehr wichtig, dann eben... Wenn ich noch mal kurz den Satz zu Ende bringen darf, ja. Denn aus diesen Kindern, die in einem gewissen Glauben an irgendwas, egal an was, ob es jetzt Gott ist oder Chemtrails oder dass Big Pharma uns krank machen will, deswegen werden sie nicht geimpft und so, da werden Grundsteine gelegt. Und aus diesen Kindern werden Erwachsene, die vielleicht nach diesen Grundsteinen wieder handeln. Und das kann im krassen Fall auch nicht nur für den Einzelnen eine Gefahr darstellen, für das Kind selber, ja, guck, was mir passiert ist, sondern es kann auch für die Gesellschaft eine Gefahr darstellen. Was ist, wenn wir jetzt ja lauter Impfgegnerkinder haben, muss überspitzt gesagt, ja. Oder Leute, Kids, die halt eben im Reichsbürgerglauben erzogen wurden und dann halt, wenn sie irgendwie so ins Teenageralter kommen und dann Bock haben, draußen ein bisschen Randale zu machen und sagen, ja, wir leben eh nicht in einem richtigen Land, wir sind ja nicht souverän und hopp, wir machen jetzt hier mal ein bisschen Stress. Also es kann für unsere Gesellschaft eben auch ein Problem darstellen. Das sind nicht einfach nur verrückte Spinner, über die man lachen kann und die man ignorieren kann oder einfach auf dem Abstellgleis lässt.
Julia Silberberger ist zu Gast im Studio. Sie betreibt mit anderen Menschen zusammen die Organisation, das den gemeinnützigen Verein rund um den Goldenen Aluhut. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen.
Verein sind wir zwar nicht, aber...
Ja, gemeinnützige Organisation. Ja. So ist es richtig.
Die Bildungsoffensive.
Und wir sind tatsächlich, nachdem die erste Stunde ja so amüsanter war und wir uns irgendwie wie üblich immer so ein bisschen so arrogant lächelnd zu geäußert haben, sind wir dann doch jetzt irgendwie nochmal ganz woanders gelandet, was ich aber sehr spannend finde, nämlich, dass das Ganze natürlich ernstere Zusammenhänge hat. Ich würde gerne mal versuchen, eine etwas kompliziertere Debatte darüber noch zu führen. Also, ich bin Atheist. Ja, ich bin aber, stehe auf jeden Fall so irgendwie ganz gut im Leben, glaube ich. Ich habe nie den Eindruck gehabt, dass ich an irgendwas glauben müsste. Ich kann aber total verstehen, dass das irre hilft, wenn man an etwas glaubt. Also wahrscheinlich glaube ich auch an irgendwas. Ich könnte es nur jetzt vielleicht nicht so genau benennen oder so. Ich bin auch nicht derjenige, der immer sagt, die Wissenschaft hat immer recht, weil die Wissenschaft hat sich auch schon ganz, ganz oft sehr, sehr, sehr geirrt. Also, ja. Und deswegen gibt es so verschiedene Ebenen, wo ich versuche, dann so meine Wahrheit zu finden oder so. Ich frage mich aber ganz oft, ob es nicht auch der Gesellschaft schaden kann, wenn es so gar nichts gibt, was man gemeinsam hat. Und sei es der Glaube. Was ich sagen will, ist, dass eine Religion ja zum Beispiel auch ganz oft positive Effekte hat auf eine Gesellschaft, egal welche. Also allein, dass wir uns nach bestimmten Regeln halten, die man nicht gesetzlich festschreibt, sondern die moralische sind oder so.
Dazu bräuchte es zwar keine Religion, aber du hast recht, ja?
Genau, dazu bräuchte es natürlich eigentlich keine Religion, aber vielleicht irgendwas anderes oder so. Weil die große Frage bei dem, worüber wir gesprochen haben, ist ja immer wieder, warum? Warum ist es offensichtlich möglich, Menschen in Sekten reinzuziehen? Warum haben Leute was davon, an Chemtrails zu glauben, obwohl das ja nun wirklich ganz im Einzelnen widerlegt werden kann? Und. Warum glauben sie, dass es die böse Weltregierung gibt und so, die es vielleicht wirklich gibt, ich weiß es nicht. Aber dieses große Warum, und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass man doch irgendwo manchmal ein bisschen mehr Halt braucht als nur das pure Dasein.
Das ist allerdings richtig. Richtig. Wir alle brauchen irgendwas in unserem Leben, das uns Halt gibt und an das wir glauben können. Und wenn es nur wir selbst sind, obwohl es nur, müssen wir bitte streichen, denn es ist unheimlich wichtig, an sich selbst zu glauben. Hm. Und richtig. Klar. Ich bin auch Atheist. Ja, und ich habe keinerlei Bedürfnis mehr, an irgendwas Spirituelles oder sonst irgendwas zu glauben. Meine Maßstäbe sind mein Ethos, mein Humanismus und mein Glaube an mich selbst und an mein Team. Und dass wir alles erreichen können, wenn wir es nur wollen. So. Und das langt mir vollkommen. Mhm. Aber wie gesagt, ich bin therapiert, ich bin Sektenausstiegstherapiert. Ja. Vorher konnte ich das nicht und vorher war ich auch auf meiner Suche, weil mir eingeredet wurde, dass du an irgendwas glauben musst. Irgendetwas Höheres, was größer ist als du. Muss ich jetzt im Nachhinein sagen, nein, muss ich nicht.
Ersetzt nicht Glaube den Glauben?
Was heißt ersetzen, aber ich frage es, ab welchem Punkt brauchst du ihn denn tatsächlich noch?
Oder nochmal anders gefragt, hat dir, wenn auch nur ein winziger Teil von all dem, hat dir da ein winziger Teil jemals irgendwie gefehlt, dass du gesagt hast, also eine Sache war doch irgendwie...
Nein, kann ich absolut aus voller Inbrunst sagen, es fehlt mir nichts. Nicht im geringsten. Es ist okay, dass es passiert ist, sonst würde ich heute nicht hier sitzen und hätte nicht dieses wunderbare Projekt. Von daher würde ich sagen, okay, in einem zweiten Leben darf es dann gerne nochmal passieren, wenn wir das gleiche Ergebnis dabei rauskommt. Aber es fehlt mir nichts, überhaupt nichts.
Ja, man hätte ja auch auf einfacherem und schönerem Weg dahin kommen können.
Ja, es ist aber nun mal passiert und sieh mich an, ich komme inzwischen ganz gut damit zurecht.
Den Eindruck habe ich allerdings
absolut.
Auch. Und du hast tolle Songs mitgebracht. Jetzt hören wir noch Royal Republic mit Full Steam Space Machine. Was da noch was zu sagen, oder?
Ich fand das Video so geil und das erinnert mich an Neuschwabenland, Flugscheiben, Aliens. Also wer das Video kennt und ein bisschen sich mit Neuschwabenland auskennt, der wird sofort verstehen, was ich darin gesehen habe.
So gegen Ende dieser Sendung gebe ich ja den Gästen immer noch die Chance, irgendwie auf die nächsten Events hinzuweisen. Der ist bei euch erst im nächsten Mai, denn ja, es war gerade die große Verleihung, aber es wird natürlich auch im nächsten Jahr wieder eine geben und es wird auch wieder eine neue Wahl geben. Absolut. Macht ihr das komplett online oder habt ihr auch noch eine Jury dann?
Machen komplett online. Okay. Das ist wirklich ein Userpreis und wir selber setzen ganz normal wie jeder andere auch ein Voting ab in der Abstimmung und ansonsten reden wir da auch nicht mit. Es gewinnt, wer gewinnt. Wir selektieren im Vorfeld zwar aus Leute, die wirklich offenkundig sehr so psychisch krank sind, dass wir es nicht verantworten können, sie im Voting zu lassen. Die selektieren wir aus.
Wie macht ihr das?
Naja, man sieht es natürlich schon anhand der YouTube-Videos, ne? Und anhand des Entschuldigung,
es ist. Das stimmt leider.
Ist es wirklich so. Und,
das ist schon so.
Ja, und anhand der Kommentare, die die Person schreibt und wie sie auftritt. Und
wie gehst du denn damit um? Ich meine, es gibt ja Menschen in der Politik zum Beispiel, die sagen, die Frau hat so recht und weiß nicht, ich guck mir das da alles an oder ist ja alles furchtbar auf YouTube und so und das muss da alles weg oder auch auf Twitter und in Facebook, die ganzen Irren, was sie da machen und jeder kann da jetzt seine Meinung posten und so. Wie gehst denn du damit um als jemand, der das ja auch wirklich direkt verfolgt und dann diese Videos, die halt, ja, die in der Natur der Sache komplett ungefiltert rausgehen und unter Umständen dann mal ein paar Millionen Views haben und man denkt so, um Gottes Willen, wenn das wirklich auch nur ein Zehntel davon glaubt.
Dann haben wir einen Arschkniff. Ne? Aber die Sache ist die, ich bin absolut dagegen, das zu verbieten. Also es muss weiterhin die Möglichkeit geben, dass Leute frei ihre Inhalte im Internet verbreiten dürfen. Aber
jeder Art?
Nicht jeder. Also wie gesagt, wenn es wirklich um Holocaustleugnungen und so einen Scheiß geht. Also wie gesagt, die justiziable Inhalte, die sind natürlich ausgeklammert. Wenn es um Meinungsäußerungen geht, sagen, oh, ich habe jetzt hier und Chemtrails und Scheiße, wenn man einfach ein Video macht, Chemtrails und Scheiße, bitte, es darf im Internet stehen, natürlich. Mhm. Wir müssen allerdings die User ein bisschen schulen und den Benutzer des Internets schulen darin, das als Nonsens zu erkennen. Da sind wir wieder bei Medienkompetenz und Quellenkritik. Mhm. Da sind wir wieder bei unserem Workshop, den wir anbieten. Denn wie gesagt, es muss weiterhin die Möglichkeit geben, sich frei zu äußern. Wir dürfen das Internet so nicht zensieren. Und wir müssen aber lernen, mit dem Internet umzugehen. Ich weise immer darauf hin, Frau Dr. Angela Merkel hat gesagt, das Internet ist Neuland. Deutschland hat gelacht. Ich habe nicht gelacht, weil ich stimme ihr zu. Mhm. Das Internet existiert noch nicht so lange. Wie lange haben wir jetzt die sozialen Medien? Wie lange gibt es Facebook? Das ist nichts. Das ist ein Tropfen im Ozean der Menschheitsgeschichte. Wir müssen tatsächlich lernen, mit dem Internet umzugehen.
Ich fand das Wort auch nicht so doof. Also
ja,
nicht
fand,
so viel platziert.
Ja, ich fand das auch wirklich gut ausgedrückt. Aber wie gesagt, und diesen Umgang müssen wir lernen. Wir müssen lernen, uns dort im Internet neu zu benehmen, die Netiquette durchzusetzen und uns vielleicht auch nicht provozieren zu lassen und nicht gleich auf jeden Trottel anzuspringen, der uns trollt. Und das ist ein Lernprozess. Mhm. Und wie gesagt, kommen wir wieder auf unsere Workshops zurück. Das möchten wir anbieten, den Leuten da die Sachen in die Hand zu geben.
Guckt euch das mal in Ruhe an. Und wenn ihr zum Beispiel als Eltern oder auch als jemand, der irgendwie sagt, ich bin nicht ganz so sicher, ob dieser YouTube-Kanal, den ich da gerade abonniert habe, ob da nicht doch was dran ist. Wenn ihr sicher gehen wollt oder wenn ihr einfach mal vielleicht eine zweite, dritte, vierte Meinung dazu hören wollt, dann wendet euch an den goldenen Aluhut. Julia Silberberger war hier zu Gast im Studio. Und als Abschluss gibt es von den Fantastischen Vier Danke.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.